ARD. Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Schilder uns, was für eine Drowning-Story sich da in Downing Street abgespielt hat.
Er stand da und mit jeder Sekunde wurde der arme Mann nasser. Die Haare klebten auf dem Kopf, der Anzug glänzte vor lauter Wasser.
Willkommen im Haus am Mitford Place zum Podcast aus dem ARD-Studio London. Heute mit dabei Valerie Krall.
Hello.
Franziska Hoppen.
Hallo.
Und ich bin Gabi Biesinger. Premierminister Rishi Sunak hat uns diese Woche sehr überrascht. Er hat nach langem Hin und Her tatsächlich einen Wahltermin festgelegt. Und zwar für einen früheren Zeitpunkt, als wir hier alle gewettet hätten. Es soll schon am 4. Juli gewählt werden. Hier in Großbritannien darf der Premierminister den Wahltermin selbst festlegen. Es gibt nur ein Enddatum, bis zu dem eine Legislaturperiode dauern darf. Und dieses Datum wäre Ende Januar 25 gewesen. Viele hatten vermutet, dass Sunak seine Regierungszeit maximal ausreizen würde, weil die Chancen für eine Wiederwahl für die Konservativen wirklich schlecht stehen. Und er hätte zum Beispiel darauf setzen können, dass sich die Wirtschaftsdaten in den kommenden Monaten noch weiter erholen. Aber jetzt also noch die Wahlen vor dem Sommerurlaub. Valerie, was war da los?
Ich glaube, er wollte einfach mal alle Beteiligten nerven. Nicht nur Journalisten waren total sauer und alle meinten, ich habe meinen Urlaub längst gebucht. Anscheinend auch einige seiner eigenen Parlamentarier. Also war schon wirklich eine große Überraschung. Ich glaube, grundsätzlich sind es zwei Sachen. Einmal, ich glaube, es ist ihm bewusst, dass er sich seine Lage nicht deutlich verbessern wird. Nichts deutet darauf hin. Die Umfragestände sind eigentlich seit Monaten gleichbleibend schlecht für ihn und für seine Partei. Und es gab eben diese Woche ganz gute wirtschaftliche Zahlen. Inflation ist endlich fast beim Ziel, 2%. Und ich denke mal, hat sich einfach gesagt, Leute, ne, ich mache das jetzt einfach. Besser früher als später. Ich glaube, dieses Hinausziehen hätte ihm einfach nichts gebracht. Und an dem Tag konnte er dann sagen, wirtschaftlich stehen wir gerade ganz gut da, zählt doch auf mich.
Der dritte Grund, den ich gehört habe, war, dass er weiß, also diese Election wird nicht gewonnen. Und wenn er es jetzt macht, dann kann er rechtzeitig nach dem Sommer, wenn alles durch ist, mit seinen Kindern nach Kalifornien ziehen und die da zum neuen Schuljahr anmelden. Und können wir darüber reden, wie er das verkündet hat? Ich konnte mich gar nicht darauf konzentrieren, was er eigentlich gesagt hat, weil...
Bevor wir das tun, wollte ich tatsächlich nochmal auf diese California-Theorie gehen. Und ich glaube, dass das nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dass er die Nase voll hat. Er weiß, es wird nicht besser. Es werden wieder mehr Boote über den Sommer kommen, Flüchtlingsboote, weil wir jetzt schon eine Rekordzahl erreicht haben in diesem Jahr. Und dass er ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende haben möchte. Und ja, er hat vorher schon in Kalifornien gearbeitet, Investmentbanker und alle rechnen damit.
Und die Schule fängt wohl im August an.
Im Herbst gesettelt sein wird auf der anderen Seite des Atlantiks. Aber Franziska, bitte schilder uns, was für eine Drowning-Story sich da in Downing Street abgespielt hat.
He was drowned on so many levels. Also er trat heraus und es schüttete aus Kübeln, den ganzen Tag schon. Es war jetzt nicht so, als hätte es irgendjemanden überraschen können. Er stand da und mit jeder Sekunde wurde der arme Mann nasser. Die Haare klebten auf dem Kopf, der Anzug glänzte vor lauter Wasser. Das war das eine. Und im Hintergrund schallte das New Labour Anthem. Things can only get better. Das hatten Aktivisten auf volle Lautstärke gedreht. Ich musste dann bei mir auch alles höher drehen, damit ich ihn noch irgendwie verstehen konnte. Und man dachte sich so, der Mann ist Premierminister, der ist Millionär. Der hat nirgendwo jemanden in seinem PR-Team, der sagt, Junge, nimm einen Schirm mit.
Naja, und vor allen Dingen fand ich so witzig, dass, wie du sagst, es hat wirklich den ganzen Tag geregnet. Dann haben sie die Zeit der Verkündung auf 5 Uhr gelegt. 10 Minuten später hieß es, es verzögert sich wegen des Wetters. Also als wäre das aus heiterem Himmel passiert. Und anstatt dann zu sagen, okay, dann planen wir um, hat er dann irgendwann gesagt, ich mache das jetzt einfach. Und ich meine, es wurde so viel darüber gesprochen, wie viel Geld die in diesen neuen tollen Presseraum gesteckt haben, von dem man ja Announcements machen kann. Also ich fand das Wahnsinn, wie sehr man sich verkalkulieren kann.
Die Symbolik war katastrophal. Ich meine, das ist ja zeitgleich auch der Wahlkampfauftakt.
Ja.
Er hätte vielleicht noch einen Tag warten können, aber da wie der begossene Pudel zu stehen und von seinem Blatt stur abzulesen, kein gutes Signal.
Ja, und man hat ihn auch wirklich kaum gehört. Das war wahnsinnig irritierend, diesen Labour-Song im Hintergrund zu hören. Was würdet ihr denn sagen, worauf hat er gesetzt? Natürlich, er verbreitet Optimismus, er sagt, wählt mich, ihr braucht Kontinuität. Was hat er noch, was er anbieten kann den Wählern, weshalb irgendjemand ein Kreuz bei ihm machen sollte?
Er war Mr. Furlough, damit stieg er ja ein. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt. Das hat er
Kurzarbeitergeld,
ja. Genau, während der Pandemie Kurzarbeitergeld eingeführt. Aber da war er noch nicht mal Premier, da war er Mr. No-Name und Minister. Und ja, also wenn er da nichts Besseres vorzuweisen hat.
Ja, also ich muss auch sagen, ich finde das mittlerweile eigentlich eher traurig, wenn er das jedes Mal wieder erwähnt und betont, dass er als Finanzminister damals die Kurzarbeiterregelung eingeführt hat. Das hat er ja zuletzt öfter mal betont. Und ich finde, wenn man jetzt, ja, nicht 2 Jahre, aber knapp 2 Jahre Premierminister war und das ist das Einzige, auf das man irgendwie stolz ist.
Und so ein bisschen Inflation, die da zurückgeht, als wäre das jetzt...
Finde ich das schon sehr schwierig. Also ich denke, er wird versuchen, das alles auf die Wirtschaft zu münzen und mit Attacken gegen Labour. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, es deutet nichts darauf hin, dass das bei den Wählern irgendwie zieht.
Nicht nur wir wurden überrascht durch diese plötzliche Ankündigung, sondern man hört auch viel, dass die eigene Fraktion überrascht wurde, das eigene Kabinett überrascht wurde. Er hat offenbar zuerst mit dem König gesprochen, der das Parlament auflösen muss und hat ihn gebeten, eben in der folgenden Woche das Parlament aufzulösen. Dann hat er sein Kabinett einbestellt, da mussten Minister aus dem Ausland schnell zurückreisen, um an der Kabinettssitzung teilzunehmen. Dann wurde ihnen mitgeteilt, die Wahl findet am 4. Juli statt. Dann stellte er sich in den Regen vor die Downing Street und was lief da hinter den Kulissen ab? Also du hast es schon gesagt, da mussten Urlaube gecancelt werden, hier auch Betroffenheit im eigenen Raum. Und aber auch eben die Abgeordneten wurden überrascht. Wir haben in den vergangenen Monaten immer wieder Meldungen gehabt, wie viele konservative Abgeordnete schon gesagt haben, sie werden bei den nächsten Wahlen nicht mehr antreten, weil sie eigentlich auch fürchten, dass sie nicht wiedergewählt werden. Und es gibt unbesetzte Wahlkreise. Was bedeutet das jetzt, dass am 4. Juli gewählt wird? Was muss da hinter den Kulissen alles passieren?
Also und es kommt dann auch noch dazu, dass die Leute jetzt natürlich auf einmal festgestellt haben, in 6 Wochen habe ich wahrscheinlich keinen Job mehr. Also das steckt ja auch hinter der Entscheidung vieler, das schon früher verkündet zu haben, ich trete nicht nochmal an. Dann kann man sich sofort umgucken, von der Politik, keine Ahnung, in ein anderes Feld zu gehen. Und jetzt sitzen da natürlich viele, die vielleicht irgendwie sich noch nicht ganz sicher waren, was sollen sie machen oder so, sind auf einmal jetzt gezwungen, in den nächsten paar Tagen da auch über so ihren Werdegang zu entscheiden. Und ich glaube, es wird sehr spannend zu sehen, wie diese ganzen Positionen danach besetzt werden. Denn es sieht ziemlich danach aus, dass die Konservativen eine extreme Niederlage einstecken werden. Und da jetzt groß Werbung zu machen, tretet doch an für euren Wahlkreis, wird, glaube ich, eine Herausforderung.
Und ja, auch schlechtes Timing in einigen Landesteilen. Ich glaube, in Schottland sind Sommerferien. Ja. Und wir haben die Europameisterschaft. Und das heißt, manche Leute gucken wahrscheinlich lieber ein Fußballspiel als jetzt Keir Starmer und Rishi Sunak, wie sie im Fernsehen.
Da wurde auch schon drüber gesprochen. Wie kann man die Debatten eigentlich terminieren? Am besten nicht gegen ein englisches oder schottisches Länderspiel. Das könnte schlechte Quoten
bringen.
Aber das
ist natürlich auch Teil der Taktik. Also, ich glaube, die in Schottland sind eben Ferien. Das heißt, auch die Studenten werden irgendwie alle gerade am Umzug sein, sind sich nicht sicher, wo sie wählen können. Und dann ist das natürlich auch so eine Wählergruppe, die man da so ein bisschen abdrängt, sage ich mal. Oder wo man sich vielleicht dann erhofft, dass nicht alle wählen werden. Denn Studenten würden vielleicht eher links wählen, eher Labour.
Und Schottland ist ja sowieso so ein Turf, wo es die Konservativen traditionell schwer haben. Und John Swinney, der neue Chef der schottischen Nationalpartei, sagte auch, this is an act of disrespect. Also die Konservativen haben uns da wieder mal gezeigt, was sie von uns halten, dass sie uns die Wahlen in die Ferien legen. Valerie, wie gut ist Labour auf diese Wahlen jetzt eingestellt? Wie gut oder schlecht ist das für die, dass es jetzt so schnell geht?
Ich denke, die waren bestimmt auch ein bisschen überrascht. Gleichzeitig wissen die seit Monaten, irgendwann kommt das. Das heißt, so richtig geschockt hat es die jetzt hoffentlich nicht, aus deren Sicht zumindest. Also ich denke, dass man da grundsätzlich eigentlich ganz gut vorbereitet sein wird. Keir Starmer hat ja schon mal fulminant angefangen, denn er hat sich wenig später, nachdem Sunak die Wahlen verkündet hat, drinnen vor die Kameras gestellt und also ein deutlich besseres Bild abgegeben und seine Kampagne sozusagen gestartet. Und die werden jetzt mit dem großen Slogan Vote for Change, also wählt uns, damit sich hier was verbessert, damit sich was ändert, antreten. Ich glaube, so richtig viel schief gehen kann in den 6 Wochen nicht, würde ich jetzt mal schätzen. Die Labour-Partei hat eigentlich ja die einzige Challenge, die die im Moment haben, ist wirklich, wie man mit dem Gaza-Krieg umgeht, wie die Wählerschaft sich hier zusammensetzt und wie viele von denen sich mehr Unterstützung für Palästina wünschten, wie viele da Israel-Kritik üben und so weiter. Aber grundsätzlich hat sich Labour in den letzten Monaten ja mehr oder weniger täglich auf den Wahlkampf vorbereitet. Sie zeigen sich recht, ich würde mal sagen, nicht sehr kriegerisch in dem Sinne, weil sie wissen, sie liegen einfach ohne viel zu tun, sehr weit vorn in den Umfragen. Und deswegen wird jetzt, glaube ich, mal spannend zu sehen, wie aggressiv sie vorgehen werden im Wahlkampf. Also das finde ich eigentlich die spannende Frage. Wenn man so weit vorne liegt, kann man es eigentlich nur vergurken. Und deswegen wird das, glaube ich, ganz interessant sein zu sehen, auf welche Themen die sich fokussieren und dass sie so die Balance halten, bloß nichts falsch machen. Lass uns einfach irgendwie jetzt dieses Momentum nutzen.
Und jetzt, wo du gerade den Slogan nanntest, Vote for Change, ich habe so eine Ipsos-Studie gesehen, 75% der Briten wünschen sich Change, also einen Wandel.
Genau, also wir haben gelernt aus der Geschichte, eine Wahl ist erst entschieden, wenn alle Wahlzettel ausgezählt sind, aber ehrlich gesagt alles andere als ein Labour-Erdrutschsieg würde uns doch überraschen. Mhm. Und auch was Keir Starmers Programm angeht, da hat er ja vor einigen Tagen schon auch seine 5 Kernpunkte genannt und das sind eigentlich alles Dinge, soziale Interventionen, wir wollen den NHS, den Gesundheitsdienst wieder flott kriegen, wir wollen mehr Lehrer, wir wollen mehr Polizisten und alle kontroversen Sachen wie die Reichensteuer, was so ein Ding ist, auf dem Labour sonst gerne rumreitet, die standen da noch nicht. Also man will sich eine möglichst breite Wählerschaft sichern und vielleicht auch viele Tory-Wähler rüberholen und sagen, wir sind das Programm der Mitte und ihr müsst auch keine Angst vor uns haben. Ja. Wir kriegen das hier gut hin. Durch die Wahlen im Juli wird es jetzt im Parlament auch noch mal ein bisschen turbulent, denn das Parlament wird in wenigen Tagen aufgelöst und bis dahin müssen noch ein paar Gesetze durchgepeitscht werden, weil sonst erstmal eine längere Pause ist. Und wenn Labour dann gewinnt, würden manche Gesetze vielleicht auch gar nicht mehr vorgetragen werden. Aber ein Gesetz, das jetzt noch durch die Kammern soll, das ist das für die Entschädigung für Betroffene von infizierten Blutkonserven. Das ist einer der größten Skandale in der britischen Geschichte. In den 70er und 80er Jahren haben bis zu 30.000 Menschen hier in Krankenhäusern beim Nationalen Gesundheitsdienst kontaminierte Blutprodukte erhalten. Mehr als 3.000 Menschen sind schon gestorben, hatten sich eben bei Bluttransfusionen mit HIV oder Hepatitis C infiziert. Und jetzt ist ein Bericht veröffentlicht worden und sagt, absolutes Versagen in der Politik, bei Behörden, in den Krankenhäusern. Und man hat versucht, diesen Skandal wirklich zu vertuschen. Franziska, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Was haben die damals gemacht?
Es gibt 2 Gruppen von Patienten, die betroffen sind. Das erste sind Menschen mit Hämophilie, im Volksmund als Bluterkrankheit bekannt, also Menschen, die eine Blutgerinnungsstörung haben. In den 80er Jahren ist ein Medikament entwickelt worden, Faktor 8, das diesen Menschen das Leben sehr erleichtert hat. Das konnte man als kleines Fläschchen mit Pulver im Kühlschrank aufbewahren. Und wenn man sich geschnitten hat, damit man nicht unkontrolliert blutet, konnte man dieses Pulver mit Wasser vermischen, sich spritzen und das Blut konnte ordentlich gerinnen. Das Problem war, als dieses Faktor 8 Medikament entwickelt wurde, war es ein solcher Erfolg, dass Großbritannien selbst bei der Produktion nicht mehr hinterherkam und angefangen hat, dieses Blut aus den USA zu importieren. Und anders als hier, wo die Spenden freiwillig waren, wurde dort drüben den Spendern Geld gezahlt. Und das hat Menschen angelockt, die eher Risikospender waren, zum Beispiel Drogenabhängige oder auch Gefängnisinsassen. Und dieses Blut, aber das gilt auch für Großbritannien, ist nie ordentlich kontrolliert worden und die Spender eben auch nicht. Es gibt Fälle, wo sich dann nicht nur eine Person infiziert hat, sondern die das auch noch weitergegeben hat in der Familie, weil man eben nicht wusste, dass sich die Menschen angesteckt hatten. Bei BBC Panorama, Sam Rushbeen, 32-Jähriger. Der Vater hatte in den späten 80ern dieses Medikament eingenommen, hat dann erst seine Frau infiziert. Die Frau hat das Kind infiziert, das Ungeborene. Und er sagte dann im Interview, meine ganze Familie ist zerrissen worden. Und HIV natürlich, man wusste damals noch nicht sehr viel darüber. Keine Medikamente, um es gut zu behandeln und mit wahnsinnig viel Stigma behaftet. Die zweite Gruppe sind Menschen, die einfach nach Unfällen Bluttransfusionen bekommen haben. Schätzungsweise 27.000 haben sich dadurch mit Hepatitis C infiziert. So genau weiß man es auch nicht. Man geht davon aus, dass auch heute noch Menschen leben, die mit dieser Infektion rumlaufen und nichts davon wissen. Mhm. Ein Fall, Dina Peacock, die auch von der BBC interviewt wurde, hat nach den Geburten ihrer Kinder Bluttransfusionen angeboten bekommen. Gar nicht mal, weil es medizinisch notwendig gewesen wäre. Sie hat gesagt, I was told it's just like a tonic to perk you up. If we don't give you blood, we will give you iron tablets and that will take longer. Und dann hat sie sich seit den 80ern immer schlecht gefühlt. Es gab Tage, da konnte sie nicht aus dem Bett, konnte sich nicht um die Kinder kümmern. In Folge hat sie ihre Arbeit verloren, dann hat sie ihr Haus verloren und erst 2017, also fast 40 Jahre später, ist mal ein Arzt auf die Idee gekommen, sie auf Hepatitis C zu testen und das war positiv. Und natürlich über all diese 40 Jahre ist ihre Leber zerstört, sie hat Leberzirrhose und die Gefahr für Krebs, die eben auch durch HIV oder Hepatitis-Infektionen steigt, hat sie auch.
Jetzt hat es diesen Bericht gegeben, der eben auch zu diesen Entschädigungszahlungen führen soll. Wer hat denn da jetzt eigentlich den ganz großen Mist gebaut und was ist da versucht worden zu vertuschen?
Eigentlich alle, also alle Beteiligten, ja. Ne? Sowohl der Gesundheitsdienst als auch mehrere Regierungen, ja, denn der Skandal hat sich ja über Jahrzehnte gezogen. Also ich glaube, es wurde im Grunde festgestellt, dass nicht nur die Kontrollen einfach völlig mangelhaft waren oder zum Teil nicht existierend, sondern eben auch, dass Leute, die darauf hingewiesen haben, nicht gehört wurden und dass Patienten zum Teil angelogen wurden. Ich habe über eine Familie berichtet, die sogar nachgefragt haben, ist das Blutplasma aus Großbritannien? Und ihnen wurde gesagt, ja, und es stimmte einfach nicht. Vielen wurde überhaupt nicht gesagt, dass es Risiken gibt. Manche haben herausgefunden, dass als ihnen gesagt wurde, sie seien infiziert, wussten die Ärzte das eigentlich schon ewig. Die Regierung hat immer wieder wiederholt, es gäbe keine conclusive evidence, keine lupenreine Beweislage sozusagen, dass es hier irgendeine Gefahr von Infizierung gibt, obwohl extrem viel bekannt war, dass sogar die Pharmaunternehmen geschrieben haben, man muss davon ausgehen, dass diese Produkte infiziert sind. Denn eine einzige Blutprobe, die dann mit ganz vielen gemischt wird, nur eine Infizierte, hat dann eben das ganze Batch verseucht. Also der Bericht hat sehr, sehr gut offengelegt, was die ganzen Beteiligten eben schon längst wussten, dass sie von vorne bis hinten ihre Sicherheit nicht gewährleistet wurde, sie belogen wurden. Und eben nicht nur mit den gesundheitlichen Problemen, sondern auch dem Stigma extrem zu kämpfen hatten.
Und dabei ist eigentlich seit den späten 40er Jahren bekannt, dass Blut Infektionen übertragen kann. Man hat es nur nicht ordentlich untersucht. Und da gibt es auch Geschichten, wo Patientenakten auf mysteriöse Weise verschwunden sind, angeblich durch Feuer oder durch Hochwasser.
Ja. Jetzt heißt es, hier sollen ungefähr, die genaue Zahl kennt man nicht, 10 Milliarden Pfund, 11 Milliarden Euro als Entschädigungssumme zur Verfügung gestellt werden, rund 250.000 Euro für Betroffene. Ist das angemessen?
Ich glaube, ehrlich gesagt, Geld wird da nie angemessen sein. Also für die meisten Leute, die jetzt sich in der letzten Zeit geäußert haben, die fordern natürlich Kompensationszahlungen und haben jetzt auch begrüßt, dass was passiert. Aber das ist alles immer extrem relativ. Also jeder sagt dir, das ist schön und gut, aber das bringt niemanden zurück. Das bringt den Verstorbenen nicht ihr Leben zurück. Das bringt denen, die jetzt noch damit leben, nicht ihr gesundes Leben zurück. Das heißt, ich glaube, für viele ist das ein wichtiger Teil, der längst überfällig ist und mehr als notwendig ist. Denn es ging ja auch darum, dass bis jetzt gar keine Angehörige Recht hatten auf Kompensationszahlung, sondern maximal die Leute, die selbst infiziert wurden. Und für viele war, glaube ich, dieser Bericht so wichtig, dass ihnen endlich Recht gegeben wurde, dass es ein gewisses Maß an Gerechtigkeit herstellt und ihnen sozusagen, ja, sie nicht als die darstellt, die irgendwelche Verschwörungstheorien erzählen, die Regierung hat was vertuscht und so weiter, sondern dass ihnen zugehört wurde und dass die jetzige Regierung sich hingestellt hat und sich entschuldigen musste. Aber für ganz viele reicht das auch immer noch nicht aus. Die wollen mehr sehen.
Und gleichzeitig ist das Vertrauen vieler Betroffener über all die Jahrzehnte in die Regierung so erodiert. Wir hatten den O-Ton einer Betroffenen, deren Mann hatte ausgesagt vor dieser Untersuchungskommission, war dann aber kurz vor Veröffentlichung des Berichts eben auch an den Folgen der Infektion gestorben. Die sagte, es ist Wahljahr. sie hat das Gefühl, es geht am Ende wieder eher um die Politik als darum, wirklich authentisch den Opfern helfen zu wollen. Und das ist ja nicht der einzige Skandal, den wir gerade haben. Wir haben den Post Office Skandal. Ich glaube, wir können mittlerweile von einem Sewage Skandal, einem Abwasserskandal reden. Windrush, was gab es noch? Also
Und ich glaube, also ich habe mit einem gesprochen, der selbst betroffen ist, HIV und Hepatitis infiziert. Der meinte, es ist einfach auch eine sehr absurde Situation. Also er hat das gleichgesetzt mit einer Beziehung, in der man missbraucht wird. Denn es war ja die Regierung, die ihm Schaden zugefügt hat. Und die Regierung, auch wenn es jetzt nominell jemand anderes ist, ist aber die einzige Instanz, an die er sich jetzt irgendwie wenden kann. Und er meinte, das an sich ist also wie fast retraumatisierend so ungefähr. Also ich glaube, da denkt man oft auch gar nicht drüber nach. Das ist dieselbe Institution, die komplett ihr Vertrauen verspielt hat. Und das ist gleichzeitig die einzige Instanz, auf die du jetzt irgendwie bauen musst, dass dir noch Gerechtigkeit widerfährt. Und das ist, glaube ich, in vielen Skandalen der Fall, aber besonders in diesem.
Aber Gabi, vielleicht sollten wir diesen Podcast dann doch noch mit einem rundherum erfreulichen Thema beenden. Es gab nämlich eine gute Nachricht diese Woche. Die deutsche Schriftstellerin Jenny Erpenbeck ist mit dem International Booker Prize hier in London geehrt worden. Und du warst bei der Preisverleihung in der Tate Modern und hast sie gleich, nachdem sie erfahren hat, dass sie gewonnen hat, interviewt. Wie war's?
Ja, es war wirklich schön. Und Tate Modern, da gibt es diese große Turbinenhalle. Das war ja ein ehemaliges Kraftwerk. Und da waren so schöne runde Tische gedeckt, alles sehr fein und vornehm. Und also ich durfte nicht mit an diesen Tischen setzen. Wir hatten da so einen Pressekompound und durften da immer nur so runtergucken. Aber es war eine sehr schöne Atmosphäre. Und dann kamen die Gäste eben an. Und Jenny Erpenbeck, eine von 6 Nominierten. Und ich habe sie dann angesprochen, haben uns ein bisschen unterhalten. Und dann sagte sie noch so, das ist echt ein großer Preis. Ne? Und ich sag so, ja, ich glaube, das ist echt ein großer Preis. Und dann kam auch noch die schwedische Nominierte dazu und die beiden unterhielten sich und wünschten sich dann am Ende beide gegenseitig Glück. Also es war eine sehr schöne, angenehme Atmosphäre auch. Und ja, und dann kam die Verkündung, Jenny Erpenbeck gewinnt mit Kairos, ihrem letzten Roman, den sie geschrieben hat. Das ist eine Geschichte, die in den letzten Jahren der DDR spielt, wo eine junge Studentin eine Liebesbeziehung mit einem sehr viel älteren Schriftsteller hat. Und da wird quasi so parallel der Zerfall dieser sehr schwierigen Beziehung vor der Folie des Zerfalls der DDR miteinander verbunden. Und das Tolle an dem Booker-Preis ist auch, also dieser International Booker Prize wird ausgelobt für Bücher, die in einer Muttersprache geschrieben sind und ins Englische übersetzt worden sind. Und es wird eben nicht nur der Autor, die Autorin ausgezeichnet, sondern eben auch der Übersetzer, die Übersetzerin.
Ach, das finde ich super.
Weil ja einfach das auch nochmal ein Akt ist, so ein Buch so zu übersetzen, dass es eben auch in einer anderen Sprache dieselben Feinheiten wiedergibt, dieselben Witze fängt. Wenn man mal synchronisierte und nicht synchronisierte Filme gesehen hat, weiß man, was das für einen Unterschied machen kann, ob das gut gelungen ist oder nicht. Und Jenny Erpenbeck hatte hier zum ersten Mal mit dem Übersetzer Michael Hofmann zusammengearbeitet, der selber auch sehr berühmt ist, selbst Lyriker ist und schon sehr viele wichtige Schriftsteller auch übersetzt hat ins Englische. Und der war eben auch da, freute sich auch sehr. Das Preisgeld wird dann auch geteilt, also zu gleichen Teilen. Jeder bekommt 25.000 Pfund. Und als dann eben die Siegerehrung vorbei war und ich dann auch nochmal mit den beiden sprechen durfte, sagte dann Jenny Erpenbeck, also es gab auch so einen wunderbaren Pokal, das ist so eine Jugendstilfigur, die so eine Schale hält, also richtig wie so eine Siegertrophäe. Und dann habe ich sie gefragt, wie finden Sie denn den Pokal? Und sagt sie, das ist mein erster Pokal. Ich habe als Kind immer gelesen und nie Sportwettbewerbe mitgemacht. Darum habe ich nie einen Pokal bekommen. Aber das ist mein erster Pokal. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie denn meint, dass sie schwer zu übersetzen sei. Das war nämlich auch das, was die Jury sagte, dass sie sagte, sie hat einen Stil, der sich nicht leicht einfangen lässt. Und sagt sie, ja, ich fürchte schon, dass das, weil ich so vielen Ebenen. Und dann habe ich Michael Hofmann gefragt, wie warst du? Der so, ach, so schwer fand ich es jetzt eigentlich gar nicht. Also hat man gleich unterschiedliche Sichtweisen auf den Übersetzungsprozess. Und ja, es ist das erste Mal, dass eine Deutsche oder ein deutscher Autor diesen International Booker Prize gewonnen hat. Und was dann auch ganz interessant war, Michael Hoffmann als ausgezeichneter Übersetzer war der erste Mann, der diesen Übersetzerpreis bekommen hat.
Weil, das gibt es ja sonst nie so.
Nee, das Übersetzungswesen sonst offenbar sehr weiblich geprägt ist. Und er lachte dann auch und sagte so, ja, es hatte mir jemand erzählt, ich hatte es schon wieder vergessen. Aber schön, dass wir jetzt Gleichberechtigung haben an dieser Stelle.
Gott sei Dank. Das ist ja, finde ich total spannend, weil ich immer finde, die Übersetzer sind total unterbewertet sozusagen, also wird irgendwie nie erwähnt.
Ja, das stimmt total. Und mein Eindruck ist aber, dass Übersetzernamen inzwischen auch immer größer auf den Buchdeckeln werden. Also wir bewegen uns in die richtige Richtung. Ja, das war's schon wieder aus dem Haus am Midford Place. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann können Sie uns schreiben an podcast.london@ndr.de. Tschüss sagen
Franziska Hoppen
und Valerie Krall.
Und ich bin Gabi Biesinger. Tschüss.
Tschüss.
Ich bin Martin Roschitz und ich erzähle euch die andere Geschichte der WM 2014.
Das war keine so einfache Zeit für mich.
Martin! Martin! Oh Martin! Mario Götze!
Man schießt das Tor, aber in 100 Jahren ist es auch egal.
Was hat der Titel mit seinen Helden gemacht?
Konnte nicht schlafen die ganze Nacht.
Es geht um kurzes Glück.
Das hätte ich so nie erwartet.
Und die letzten Geheimnisse.
Hört euch den Podcast an. Wir Weltmeister. Jetzt mit allen Folgen in der ARD Audiothek.